Da ist ich zu 112 Ärzten gerannt. Es waren solche Schmerzen, dass ich weder arbeiten noch leben, noch die normalsten Dinge, verreisen, Sport. Ich konnte das alles nicht mehr tun. Ich war wirklich am Rande der Verzweiflung. Und dann konnte mir auch noch niemand helfen. Also kein Arzt, keine Therapie, kein Morphium, kein Schmerzmittel, kein Medikament hat irgendetwas bewirkt.
Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Heute gibt es mal wieder ein Interview mit jemandem, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt, denn sie ist schon Stammgästin hier in den Mindful Sessions. Meine Freundin und geschätzte Kollegin Melanie Pigneter. Hallo Melanie.
Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf, liebe Sarah.
Ich freue mich jedes Mal, nicht nur, weil ich gern mit dir rede, sondern weil ich immer so tolles Feedback auch bekomme, wenn du hier im Podcast bist und die Leute sich einfach wahnsinnig freuen, wenn du hier bist, weil du wirklich was zu sagen hast. Für die paar, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist wahnsinnig erfolgreiche Autorin. Du bist Mentaltrainerin, Selbstliebetrainerin und einfach ein Mensch mit einer ganz tollen Geschichte, wie ich finde, und ganz viel Inspiration. Und da würde ich direkt gerne einsteigen. Wenn man das jetzt so hört, ne, Mentaltrainerin, erfolgreiche Coachin, Spiegel-Bestseller-Autorin, da kriegt man schnell das Gefühl, okay, ja gut, die hat's geschafft, aber für mich ist das nicht möglich. Kennst du solche Gedanken?
Oh ja, ich kenne diese Gedanken von mir selbst sehr, sehr gut. Ich bringe jetzt ganz weit in die Geschichte zurück. Bei mir hat ja sozusagen meine Geschichte zu dem, was ich heute tue, mit einem gravierenden Schmerz begonnen. Ich meine jetzt wirklich einen körperlichen Schmerz, einer Krankheit, die mir 24/7 extremste Schmerzen beschert hat und wo mir eben niemand helfen konnte. Also ich bin zu 112 Ärzten gerannt. Es waren solche Schmerzen, dass ich weder arbeiten noch leben, noch die normalsten Dinge, verreisen, Sport. Ich konnte das alles nicht mehr tun. Ich war wirklich am Rande der Verzweiflung und dann konnte mir auch noch niemand helfen. Also kein Arzt, keine Therapie, kein Morphium, kein Schmerzmittel, kein Medikament hat irgendetwas bewirkt. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den du da sagst, und habe ich angefangen, mich wieder bewusst auf das, was ich damals schon kannte, aber in so einer Extremsituation noch nie in Betracht ziehen musste, mich auf Mentaltraining zu besinnen. Und dann kamen mir so Bücher unter von Menschen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber vielleicht kennst du den, der mit Mentaltraining irgendwie vom Rollstuhl wieder ins Gehen gekommen ist. Und ich dachte mir halt einfach so, ja nett, das war halt irgendein Guru, das war halt irgendjemand, der keine Ahnung, welche besonderen Fähigkeiten hat, aber ich bin halt einfach normaler Mensch. Für mich ist das nicht möglich. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man sich mit Gedanken aus dem Rollstuhl zaubern kann. Das will ich absolut nicht sagen. Das würde mir hier zu weit gehen. Aber ich habe halt auch gedacht, ich bin nicht so jemand. Ich bin einfach normalo. Ich kann das nicht. Und so war es eben doch nicht. Also ich habe dann wieder zurückgefunden zum Mentaltraining. Ich habe mich nicht Wunder geheilt, sondern ich habe Monate und Jahre daran gearbeitet, sozusagen meinen Fokus weg vom Schmerz zu lenken. Ich habe begonnen, innerlich an mir zu arbeiten, was mich von innen vielleicht blockiert, was diesen Schmerz, weil Körper und Seele spielen ja immer miteinander zusammen, beeinflusst. Habe meine Themen aufgearbeitet, habe jeden Tag visualisiert und habe das lange gemacht, nicht 3 Tage und dann war es futsch, sondern habe das sehr, sehr lange gemacht. Und dann habe ich erlebt, was mit der Kraft der eigenen Gedanken, mit der Kraft der eigenen Gefühle, mit der Aufarbeitung von inneren Blockaden und Mustern möglich ist. Nämlich in meinem Fall mehr als was mit Medizin möglich war. Denn irgendwann nach mehreren 100 Tagen hatte ich meinen ersten schmerzfreien Tag, an den niemand mehr geglaubt hat, weil die Medizin mir damals gesagt hat, das hat sich jetzt ins Schmerzgedächtnis eingefressen und wenn es im Schmerzgedächtnis ist, dann ist es gar kein körperlicher Fehler mehr, sondern der Schmerz wird einfach immer ausgelöst und das kriegt man da nicht mehr raus. Und selbst das war so nicht richtig und da wurde mir einfach bewusst, wie krass stark ist die macht unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere inneren Blockaden, die weiß Gott was auslösen können, und wie viel kann ich mit innerer Arbeit bewirken? Und ja, das ist auch so der Kern meiner Arbeit, dass ich eigentlich den Menschen mitgeben möchte, dass jeder von uns diese Kräfte, diese Möglichkeiten, so vieles aufzulösen, was dein Leben blockiert. Und damit meine ich jetzt nicht nur körperliche Schmerzen, sondern eben auch ganz viele Dinge, die dich runterziehen, die dich nicht glücklich machen, was du da mit deinen eigenen Gedanken, Gefühlen, deiner inneren Arbeit bewirken kannst.
Und wie ist es so für dich jetzt? Ja, du hast diese Reise hinter dir.
Ja.
Ein ziemlich den gleichen Ansatz. Das ist eine Reise, die weitergeht. Ja. Und noch, du bist ja auch eine Frau im Alltag. Ja, ein anderer Alltag vielleicht als bei anderen Menschen. Aber trotzdem hast du einen Alltag, du hast eine Firma, du hast eine Beziehung. Ja, du lebst ganz normal in Wien. Du hast Dinge, die laufen gut, und du hast bestimmt auch Dinge, die laufen mal nicht so gut. Du teilst da auch auf Social Media drüber, na, zum Beispiel über den unerfüllten Kinderwunsch. Das Leben geht weiter, und mit dem Leben ja auch die schönen Dinge, aber auch die Herausforderungen. Wie schaffst du es, im Alltag dich immer wieder auszurichten und auch bei dir zu bleiben?
Ich schaff's gar nicht immer. Das ist vielleicht mal das Erste. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich immer und in jedem Moment gefasst bin und das Richtige tue und das Richtige denke. Ich springe nochmal zurück in die Geschichte. Im Nachhinein weiß ich auch, was die inneren Mitauslöser waren, nämlich ganz, ganz viele Muster. Und bei mir war es zum Beispiel auch dieses Muster, dass ich immer etwas leisten musste. Also ich hatte das Gefühl, und zwar gar nicht bewusst, sondern ich dachte, das sei Teil meines Charakters. Ich muss immer etwas leisten, etwas tun, irgendwie für andere nützlich sein, um einen Wert zu haben, um gemocht zu werden. Springe ich noch weiter zurück, kann ich mir heute auch gut erklären. Meine Eltern hatten ein Gasthaus, und wie man sich das so vorstellt, im Gasthaus, du bist ein 7-jähriges Kind, du stehst einfach immer nur im Weg. Du stehst so lange immer nur im Weg, bis du irgendwann das Geschirr nimmst und mitarbeitest. Und das hat sich bei mir sehr, sehr tief eingeprägt. Ich meine, ich muss da meine Familie verteidigen. Die haben das natürlich auch schon über Generationen mitbekommen. Nur wer was leistet, ist etwas wert. Und das war unter anderem, im Nachhinein kann ich das sagen, ein Mitauslöser für meinen massiven Schmerz. Also quasi Seele hat geschrien, und dann kam quasi diese Erkrankung in mein Leben. Nicht nur, aber es war wirklich ein Mitauslöser, dieses, ich muss immer was leisten, ich muss immer was tun, möglichst perfekt noch dazu, ich muss immer was geben, um für andere nützlich zu sein, denn wenn ich nicht nützlich bin, dann bin ich zu viel, dann stehe ich im Weg. Und ich würde sagen, ich habe dieses Muster sehr, sehr gut überwunden, aber das heißt nicht, dass das komplett weg ist. Und das ist auch oft noch, also da, ich habe ganz, ganz viel davon losgelassen, und ich lebe heute ein befreites Leben und bin nicht mehr von diesem Leistungsdrang permanent abhängig, aber er kommt noch immer, immer wieder mal hoch, ja, also dass ich einfach manchmal merke, dass ich zu viel gebe, ja, dass ich dann einfach eigentlich schon 9 Stunden gearbeitet habe und mir denke, na gut, heute habe ich eh nichts ausgemacht, dann mache ich jetzt mal weiter mit meiner Arbeit, und dann geht die Arbeit bis 2 Uhr morgens, obwohl ich vielleicht um 8 Uhr aufstehen muss, und dann geht's auf Kosten des Schlafes. Das heißt, ich bin ein ganz normaler Mensch, der dann auch wieder in seine Muster, in seine alten Muster hin und wieder hineintappt. Aber natürlich anders, wie du das auch kennst. Man bemerkt es, und man kann dann ganz aktiv etwas dagegen tun. Es fühlt sich nicht mehr falsch an, dann zu sagen, okay, heute ist ein sonniger Tag, ich rufe jetzt meine Freundin an, es ist gerade 13 Uhr, alle anderen arbeiten, aber ich habe jetzt Bock auf Sonne, Kaffee, Eiscreme und ein gutes Gespräch, und sich dann das auch zu gönnen, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Also das vielleicht so mal als Beispiel, dass es eben nicht immer gelingt, diese alten Muster komplett zu verdrängen, aber dass uns eben innere Aufarbeitung die Möglichkeit gibt, es zu erkennen und das dann auch in jedem Moment wieder zu verändern. Und ja, bei mir ist es auch in meinem aktuellen Leben oder Alter gut ersichtlich, dass ich diesen Leistungsdrang und vor allem die Perfektion, also die habe ich ganz aufgegeben, das Muster kommt auch gar nicht zurück. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Das hatte ich früher ganz krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, dass man etwas perfekt machen will, weil ich halt diese Ambition überhaupt nicht habe. Also mein Alltag schaut eigentlich so aus, dass ich mal bis Mittag in meinem pinken Schlafmantel rumlaufe, weil ich arbeite ja von zu Hause aus und irgendwie ist das so kuschelig und irgendwie fühlt sich das so toll nach Freiheit an, wenn ich da meiner Größe 44 Kuschelbademantel von meiner Oma hier zu Hause rumrenne. Das liebe ich einfach. Und ich glaube, das ist so das demonstrative Zeichen, das ich mir dann auch jeden Tag selbst gebe. Siehst du, du bist auch toll, obwohl du bis Mittag im Schlabberlook rumrennst. Also, dass das eben so offenbart, du musst jetzt nicht nach Leistung aussehen. Und ja, also mit Perfektion habe ich es gar nicht mehr. Also du siehst hier jetzt meinen aufgeräumten Raum meiner Wohnung. Der Rest ist ganz, ganz schlimm, weil mein Mann ist gerade eine Woche im Urlaub ohne mich. Und er ist hier so der Hausmann und mir ist es einfach so egal. Und das ist auch unvorstellbar, weil ich war wirklich früher bei allem, bei Haushalt, bei Sport, bei Arbeit, bei allen Dingen, die ich tat, war ich so ein Perfektionist. Und jetzt ist mir das halt wirklich, es ist mir einfach so egal, es ist mir sogar egal, wenn da jetzt spontan Besuch kommt. Ich sehe das gar nicht. Und ganz ehrlich, wenn sich mein Besuch daran stören würde, wie es hier aussieht, dann ist er eh nicht wegen mir hier. Und ja, das sind so ein paar Beispiele.
Danke dir. Und das ist ja, Leistungsdruck, Perfektion, das sind ja alles Schutzstrategien, Überlebensstrategien, die wir uns mal irgendwann angeeignet haben, weil wir dachten, das brauchen wir, um im Leben klarzukommen, um von Wert zu sein.
Ja.
Und, jetzt gibt's ja diese inneren Blockaden quasi, ja, dass die man lösen kann und merken kann, oh, ich muss gar nicht perfektionistisch sein. Und dann gibt's aber auch noch diese Menschen im Außen, ja, weil wenn ich mich verändere, heißt das auch, mein System muss sich mit verändern und ich muss zum Beispiel lernen, auch mal Grenzen zu setzen. Das war gerade mein Gedanke, ne, wenn jetzt auch die Hörerinnen und Hörer hier zuhören, sie vielleicht denken, ja gut, ihr habt euch jetzt so ein freies Leben aufgebaut oder die Melanie hat jetzt ein freies Leben. Aber ich, mein Chef verlangt halt einfach, dass ich hier jeden Tag 2 Überstunden mache. Wer soll es denn sonst machen? Oder weiß ich nicht, meine Familie hat eine Erwartungshaltung an mich. Du hast jetzt auch gerade ein neues Buch geschrieben, über das wir gleich sprechen. Da geht es ja auch um eine Person, die etwas loslässt, aufbricht. Und genau diesen Leistungsdrang, den wir hier beschreiben und Erwartungshaltungen eigene und andere, die an sie herangetreten werden, loslässt. Und ich finde immer, das eine sind die eigenen inneren Prozesse, die Zeit brauchen, diese Muster aufzulösen. Und dann gibt es aber natürlich noch immer diese Trigger im Außen, nämlich Menschen, die uns in unserer alten Rolle kennen. So, die Sarah, die immer fleißig ist. Die Sarah, die sagt, ja klar mache ich das noch, obwohl sie vielleicht dann um 3 Uhr nachts einen Nervenzusammenbruch kriegt, weil sie eigentlich viel zu viel Arbeit hat. So, wie machst du das?
Ja, also ich finde ja unsere Arbeit, also ich merke bei meiner Arbeit, es ist ja wirklich das perfekte Terrain, um Grenzen setzen zu lernen. Also ich musste in meinem Leben noch nie so viele Grenzen setzen. Das fängt dabei an, dass immer irgendjemanden gibt, der irgendwas zu stänkern hat. Na klar, wenn da halt 100.000 Leute ein Video sehen, dann gibt's halt jemanden. Ich hatte einen Post gemacht, wo ich wirklich eine persönliche Geschichte oder persönliche Geschichten von mir geteilt habe. Also den Verlust meines Kindes und da ging es darum, dass immer von mir erwartet wurde, du bist eh so stark, bleib stark. Oder eben meine Erkrankung damals, wo ich nicht wusste, ob ich das überlebe. Oder einfach mal eine total schwere Zeit, wo eine Freundin dann gesagt hat, du warst schon immer die Starke für uns. Und interessanterweise kamen dann Kommentare und ich sag mal 99,9% der Kommentare waren toll und lieb. Und eine Person hat dann geschrieben, du musst dich immer selbst in den Mittelpunkt stellen. Immer geht's hier nur um dich und wie toll du bist. Und die andere Person hat geschrieben, wir haben auch alle schlimme Dinge erlebt. Ach, genau, und die eine hat noch geschrieben, und du bist auch so hypersensibel. Und die andere hat geschrieben, wir haben auch schlimme Dinge erlebt. Hör doch mal auf zu jammern. Und eigentlich zwei Personen, die eine hat mir gesagt, stell dich nicht so in den Mittelpunkt und sei nicht so sensibel. Und die andere hat mir gesagt, das ist alles gar nicht so schlimm, hör doch auf zu jammern. Und da merkt man schon, da muss ich mich abgrenzen, weil das sind zwei Gegenteile, was davon soll denn überhaupt wahr sein, vor allem wenn tausend andere das jetzt gerade toll gefunden haben. Also da ist mal ganz wichtig, diese innere Abgrenzung. Also das muss ich in meinem Beruf jeden Tag trainieren, dass ich mich von diesen tausenden Meinungen abgrenze. Und das passiert uns ja auch im Alltag. Das passiert dir auch im Alltag, im Kleinen. Genau dieselben Dinge. Dem einen gefällt das nicht, dem anderen gefällt das nicht. Und sich davon abzugrenzen, dass diese Personen die einzige Wahrheit sagen, das ist schwer, weil hinter jedem dieser Muster, das ich auch beschrieben habe oder auch andere Muster, egal ob das, ich mache es allen recht, ich muss immer etwas leisten, ich muss den Menschen immer was geben, um mich wertvoll zu fühlen, oder Perfektionismus ist, es steckt dahinter ja immer ein großer Selbstzweifel, und der Selbstzweifel lautet, ich bin nicht gut genug. Und jetzt kommt jemand und sagt dir, du bist zu sensibel, du jammerst zu viel. Das ist dann so wie eine Bestätigung deines inneren Zweifels. Ja, ich bin nicht gut genug. Der bestätigt es mir ja gerade. Deswegen ist diese Abgrenzung sehr, sehr schwer. Und ich bin froh, dass ich die jeden Tag trainieren darf und jeden Tag wieder erkenne, hey, ich habe den echt überwunden, diesen Ich bin nicht gut genug. Weil das Einzige, was ich mir heute denke, wenn ich das lese, ist, interessant. Wie können zwei Meinungen so unterschiedlich sein und woran kann das liegen? Und die einzige Antwort ist, es kann nur in ihrer Geschichte liegen. Es liegt in ihrer Geschichte, es hat nichts mit dem zu tun, was ich hier erzählt habe, weil sonst könnten die Dinge ja gar nicht so unterschiedlich sein, wenn es nur eine Wahrheit gäbe. Also mittlerweile finde ich es einfach wirklich spannend, wie Menschen reagieren. Und ich gehe das dann auch immer, also aufpassen, wer bei mir einen Hate-Kommentar macht. Ich tue das dann auch immer psychologisch analysieren, was da dahinter stecken könnte. Oder auch wenn Neid kommt, der kommt natürlich nie direkt, da kommt natürlich immer irgendeine Kerbe. Ja, das kann alles Mögliche sein. Es wurde sich schon über meine Stimme lächerlich gemacht, was ich nicht für eine nervige Stimme habe, ob ich ein Kindergartenkind bin, weil ich ständig bunte Zettel in die Kamera halte. Neulich hat sich jemand beschwert, dass ich meinen Titel im Feed anführe, ob ich das denn notwendig hätte. Also das kommen jeden Tag fast irgendeine Kritik an meiner Person. Und ich kann sagen, und das ist das Tolle vielleicht, was ich in Aussicht stellen kann, ich bin an einem Punkt angelangt mit meiner inneren Abgrenzung. Es kommt nicht mehr bei mir an. Es kommt in meinem Verstand an, der das entspannend findet, weil ich Menschen spannend finde, weil ich mir dann oft ausmale, okay, was muss der erlebt haben? Wie könnte der jetzt zu diesem Urteil kommen? Aber es kommt nicht mehr bei mir an. Also ich übe quasi täglich innere Abgrenzung von solchen Dingen. Und ich muss aber auch Grenzen setzen. Also das, was du vorhin angesprochen hast. Und das kennst du genauso. Ich habe da auf Instagram 200x-tausend Follower. Da kommen natürlich auch immer wieder Leute und schreiben mir ihre Geschichte und wollen dann eine Beratung haben. Und ich habe halt einfach 736 Tasks, die ich schon zu tun habe. Ich habe Kursteilnehmer, die ich betreue. Ich schreibe Bücher, ich mache neue Kurse, ich habe tausend Dinge zu tun. Ich kann nicht jeden, der hier auf mich zukommt, kostenlos online beraten, zumal das ja auch nicht seriös wäre, weil ich zu wenig drüber weiß. Das heißt, da muss ich auch fast jeden Tag klar Grenzen setzen. Ich bin Freund davon, dass man einfach Grenzen setzt im ersten Schritt, die freundlich sind, die umgänglich sind, weil damit verschone ich beide Seiten. Wenn das nicht geht, dann muss ich natürlich nachschärfen Und ich muss auch, also im Beruflichen eben jeden Tag diese Grenze setzen. Und ich bekomme auch oft, da kriegst du wahrscheinlich auch hunderte Kongressanfragen, die kann ich auch nicht alle machen, muss ich ständig Nein sagen. Und ich bekomme auch ständig diese Coaches, diese Instagram-Coaches, die mir dann sagen wollen, wie ich mein Business viel besser mache. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich mich nicht drüber ärgere, dann merke ich immer, da habe ich noch einen alten Trigger, weil ich reg mich wirklich überdimensional drüber auf, wenn die Coaches kommen und mir erzählen wollen, wie ich mein Business besser mache. Ich mache nämlich wirklich ein geiles Business und das funktioniert wirklich gut und mache da oft auch Speakings dazu für Leute, die sich ein Online-Business aufbauen wollen. Und dann kommt halt so jemand mit 34 Follower und manchmal sind die so frech und sagen, hey, dein Content ist voll sweet, aber ich zeig dir jetzt, wie du Kohle draus machst. Und da rege ich mich immer schrecklich drüber auf und dann merke ich auch einfach immer, oh ja, das ist noch die kleine Melanie, die früher keiner gesehen hat, die mal in der Schule erzählt hat, dass sie Autorin werden will, die alle ausgelacht haben, wo sie gesagt haben, du bist ja nicht mal gut in der Schule, die nie jemand ernst genommen hat. Und das ist halt so dieser alte Trigger, jetzt habe ich es geschafft und jetzt kommt doch da irgendjemand und glaubt, der kann mir was noch erzählen. Und ich weiß in dem Moment, dass mein inneres Kind da überreagiert. Und ich lasse es dann auch raus. Also ich mache etwas, was man überhaupt nicht machen sollte, wenn man ein bisschen bekannt ist. Ich schreibe dann auch wirklich diesen Coaches, sonst niemand, eine völlig unreflektierte Nachrichten. Ich lasse dann einfach auch meine Wut da raus und schreibe ihnen richtig, richtig freche Nachrichten zurück, die ich ehrlich gesagt niemanden lesen lassen würde. Also auch hier wieder keine Perfektion. Auch hier gibt es noch Trigger, auf die ich reagiere. Auf jeden Fall muss ich da permanent Grenzen setzen. Und ich habe natürlich auch ein Privatleben, wo Leute was von mir wollen. Meine Familie, die ist nicht in Wien, die ist 3 Stunden von mir entfernt. Die hätten natürlich auch gerne, dass ich viel öfter komme. Und ich brauche aber auch mal ein Wochenende. Und ich mag nicht jedes zweite Wochenende woanders verbringen. Ich bin auch gern zu Hause. Bei mir lädt es Energien auf. Ich fahre mal gern auch in den Kurzurlaub. Und dann kann ich nicht ständig noch in die Steiermark, weil da will ich dazwischen mal auch einfach hier sein und ein bisschen hier in Wien mein Leben leben. Und auch da muss ich dann einfach Grenzen setzen. Und man kann wirklich sehr, sehr liebevoll Grenzen setzen. Und was ich sagen kann für alle, die das schwerfällt, man kann das wirklich trainieren. Beim ersten Mal tut's noch wahnsinnig weh. Man fühlt ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Aber es ist wie ein Muskel. Umso öfter, dass du das machst, umso leichter wird's, umso normaler wird's, umso selbstverständlicher wird's. Und umso mehr nimmt es dein Umfeld an. Und beim Grenzen setzen gibt es eigentlich nur eine Regel. Dein Umfeld darf rebellieren. Ich sag mal, die ersten 2-3 Mal dürfen auch Menschen, die dich lieben, rebellieren. Weil psychologisch Veränderung, da ist Angst. Das kann man auch nicht gleich annehmen. Aber Menschen, die langfristig deine Grenzen nicht tolerieren, die waren dann eh nur da, weil sie von dir profitiert haben. Und dann weißt du auch, was zu tun ist. Da würde ich dann wirklich sagen, radikal, wenn jemand nie deine Grenzen akzeptiert, würde ich dann wirklich sagen, radikal Kontakt minimieren oder ganz auflösen. Das geht natürlich nicht immer, zum Beispiel beim Chef oder bei den Kollegen. Und da ist eigentlich nicht viel anders wie bei mir auf Instagram. Ich kann mich ja da auch nicht von allen abgrenzen. Die sind einfach da. Ich kann ja nichts dagegen tun. Ich kann ja nicht alle blockieren. Und da geht's dann auch viel um diese Fähigkeit zu lernen, sich innerlich abzugrenzen. Und das zu lernen geht am allerbesten, wenn du ganz in der Tiefe ansetzt, nämlich dort, wo du am meisten immer zweifelst, nämlich bei diesem, ich bin genug und ich darf das nicht. Also wenn das von innen repariert ist, dann kannst du dich auch von der nicht gerechtfertigten Kritik des Bosses oder von dem Kollegen, der dich ständig unterbricht, einfach besser innerlich abgrenzen, ohne dass es dich auffrisst.
Ja. Absolut, das kann ich nur so bestätigen. Ich empfinde das jetzt auch langsam so, dass ich, früher war es ganz schwer für mich, Grenzen zu setzen. Und jetzt nehme ich das immer so als Einladung, um zu gucken, okay, wie sehr bin ich innerlich eigentlich gefestigt, ne? Also, weil es geht ja darum, darf ich das, bin ich gut genug? Und Grenzen setzen, wie du auch sagst, na, erstmal ankündigen. Und es macht natürlich am Anfang erstmal Angst, weil wenn ich eine Grenze setze, vorher hat es ja funktioniert. Es hat aber eben nicht für mich gut funktioniert. Ich bin immer den unteren Weg gegangen oder musste über meine Grenzen gehen. Aber für das System, ob das nun der Arbeitsplatz ist, ob das die Freundschaft ist, ob das die Familie ist, hat es ja funktioniert. Und was wir alle wollen, ist ja Harmonie. Ne?
Ja.
Auf einmal setze ich jetzt eine Grenze und die Harmonie gerät erstmal ins Schwanken. Und der erste Impuls ist natürlich, oh, ich will es wieder gut machen. Also meine Grenze zurücknehmen, aber dabei zu bleiben. Und es wird immer einfacher. Und ich beschreibe das immer, wir leben ja alle in Systemen, ja, auch im systemischen Coaching sagt man ja, ne, man ist immer in einer Konstellation, die ein System ist. Und jedes System, jede Beziehung ist wie so ein Mobile für mich. So diese zarten Konstruktionen, die in der Decke hängen und es muss halt im Gleichgewicht sein. Und nur weil es aber im Gleichgewicht ist, heißt es nicht, dass es ein gesundes Gleichgewicht ist. Und viele von uns, die eben mit inneren Themen auch zu tun haben oder eher auch so harmoniebedürftig sind, die waren oft das angepasste Gegengewicht und haben dann dieses Mobile in Balance gehalten. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich. Ja, es darf nicht auf unseren Schultern sein. Und wenn du dann, wie du es eben gesagt hast, wenn wirklich gar nichts funktioniert und jemand ein System oder eine Freundschaft nur funktioniert hat, weil du immer über deine Grenzen gegangen bist, dann war das Mobile oder das System von Anfang an instabil und ist nicht tragfähig. Und dann dürfen wir das auch, dürfen wir auch unsere Konsequenzen ziehen. Sehr, sehr spannend. Und jetzt kommen wir zu deinem Buch. Ja, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, bevor wir ins Buch reingehen. Das Buch ist ja eine Fortsetzung von deinem letzten Buch, was ein wahnsinniger Erfolg war. Also alle deine Bücher sind erfolgreich, aber das war dein erster Roman und der ist wirklich, also es ist ja durch die Decke gegangen. Also es hat dir auch als Autorin, glaube ich, nochmal einen Riesenschub gegeben. Und ich habe mich so gefreut und auch zu Recht, ich habe das Buch geliebt. Und deswegen freue ich mich jetzt auch so auf Wiedersehen mit mir selbst, den zweiten Teil. Und dann auf einmal sehe ich so ein Video, Melanie, wo ein Literaturkritiker dein wahnsinnig erfolgreiches Buch komplett auseinander nimmt. Das ist doch ein schönes Beispiel für, hey, wie lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen? Wie war das für dich? Weil für mich war es wieder so klar, hey, das ist eine Meinung, eine persönliche, aber
aber im öffentlichen Fernsehen.
genau, danke schön. Danke. Ja. Wie war das?
Also ich habe das mal monatelang nicht mitbekommen, mein Buch. Da hinten steht es drauf. Das war wochenlang, ich glaube 30, 35, 40 Wochen, auf der Spiegel-Bestseller-Sachliste. Und da gibt es so eine Sendung im ARD und da wird einmal im Monat diese Sachbuchliste durchgegangen von einem Buchkritiker. Ich kannte den Typen natürlich nicht, aber er sieht so aus wie so ein Buchkritiker, ne? Also mit so einer Brille und ich dachte so, der ist 60, 70, er ist übrigens nicht so alt. Und ja, ich dachte, man sieht ihm an, der liebt halt Literatur, hochwertige Literatur. Am besten soll der Autor 25 Titel haben. Das ist ihm, glaube ich, am liebsten. Ja, und er geht da die Sachbücher durch und sagt da ein paar Sätze zu jedem Sachbuch. Und die er scheiße findet, die wirft er dann in den Mülleimer. Und meines hat er wohl jedes Monat, weil es war ja jedes Monat wieder drin, wie ärgerlich für den, ne? Hatte der wohl jedes Monat in die Mülltonne geworfen. Und eines Tages auf Facebook hatten mich vorher schon Leute immer mokiert, Leserinnen, die total bestürzt waren. Aber ich dachte immer, worum geht's? Dann hat mir dann nie die ganze Sendung angeschaut. Und dann hat auch schon mal eine gesagt, schau dir das an. Aber weißt du, ich schaue mir ja nicht mal meine eigenen Videos, ich kann mir ja da gar nicht immer anschauen, was da alle kommentieren, wenn da 1000 Kommentare sind. Also ich mache es schon, soweit es mir möglich ist, aber jetzt fremde Videos, nee, geht nicht. Und irgendwann kam dann aber so ein, so ein E-Mail, da hat sich dann eine Leserin beim ART ein 7-seitiges Beschwerdeschreiben über diesen Herrn Schenk hingeschrieben und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich das Video gesehen und da nimmt dieser Herr Schenk mein Buch 25. Woche Spiegel-Bestseller und wirft es mit den Worten zum Mäusemelken blöd in den Mülleimer, niederträchtig dumm. Also ich habe das gesehen und ich musste einfach lachen. Wenn der sich jetzt ein bisschen Mühe gegeben hätte und vielleicht irgendwie echte Kritik gegeben hätte, aber ich meine, so Mäuse melken blöd und dann war halt ganz klar die Auffälligkeit. Da war auch ein Buch von Dr. Hirschhausen gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben, wo es eben auch um mentale, psychologische Themen ging. Und es waren drei Bücher, wo es um Mentales und Psychologisches ging. Mein Buch ist ja eine Geschichte, aber es erzählt halt vor allem auch von der Person, von Mustern, die wir allen kennen und wie sie mit denen auf Reisen geht. Und jedes Buch, das irgendwie in diese Richtung ging, wo Gefühle und Psychologie irgendwie mitspielte, ist halt in der Mülltonne gelandet und scheinbar landet es halt bei ihm immer in der Mülltonne. Es hat mich im ersten Moment wirklich so ein bisschen zum Auflachen gebracht, weil ich gar nicht fassen konnte, dass der das jetzt im öffentlichen Fernsehen, ich fand es peinlich, was er da tat, ja, weil es ist ja keine Buchkritik zu sagen, das ist zum Mäusemenschen blöd. Da hätte er sagen können, was übrigens nicht stimmt, findet es irgendwie voll unauthentisch, dass da KI-Bilder drinnen sind. Stimmt nicht, ist nicht so. Aber dann hätte er nie irgendeine Wahrnehmung, eine Beschreibung gehabt. Das hatte er gar nicht. Deswegen muss ich sagen, hat es mich getroffen? Es hat mich irgendwie dahingehend getroffen, weil ich dann die Kommentare gelesen habe. Und weißt du, wenn du dann schon mal 1000 Nachrichten bekommst, wo Frauen schreiben, boah, Eva ist ich, die Protagonistin meines ersten Buches. Ich habe mich noch nie so in einer Person wiedergefunden wie in Eva. Das sind genau meine Themen. Und ich musste so weinen am Ende vor lauter Erleichterung. Und dann kommt ein Mann und sagt, das ist zu Mäusemenschen blöd. Das hat mir wehgetan, dass ich ja eigentlich hier in diesem Buch meine Leser, meine Followschaft, die Frau, mit denen ich so lange arbeite, in dieser Protagonistin verkörpert habe und dass er jetzt einfach sagt, das ist dumm, das, was ihre Themen sind, das, was für sie im Alltag das Leben schwer macht, das immer recht machen, das keine Grenzen setzen können, dieses Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein, wenn man nicht XY tut. Und das hat mir dann schon ein bisschen wehgetan, weil ich meine, weil er damit halt auch einfach die Leute, die das Buch so lieben, auf gewisse Art und Weise gekränkt und drunter gemacht hat. Aber mich persönlich, ja, ich fand es dann toll, weil es war jedes Mal wieder die Riesenwerbung für das Buch. Und ich sage nur ganz ehrlich, Herr Schenk hat dreimal ein Buch geschrieben und ich glaube, eines ist eine Woche ganz unten auf der Spiegelliste gelandet. Und meine offene Meinung dazu ist, der Klügste ist nicht der, der den längsten Schachtelsatz schreiben kann und 112 Philosophen zitieren kann, sondern ich denke, der Klügste ist der, der Menschen dort abholt, wo sie stehen und der Menschen berühren kann. Und deswegen hat es mich persönlich jetzt gar nicht so getroffen. Und irgendwie geht es auch gerade um diese Themen in meinen Büchern, also Buchteil 1 und Buchteil 2, dass dich so Dinge im Außen nicht mehr so aus der Fassung bringen, nicht mehr so verletzen, dass du innerlich stabil bist, dass du innerlich bei diesem Ich-bin-genug-Gefühl bleiben kannst, weil du so sehr davon überzeugt bist. Und das kann ich sagen, also diese Hürde habe ich wirklich gemeistert und ich würde das wirklich auch jedem wünschen, damit die Welt da draußen, dein Alltag nicht mehr so ist wie ein Minenfeld, wo immer was kommen könnte, was dich aus der Bahn wirft, was dich schlecht fühlen lässt. Ja.
Absolut. Und ich finde das auch so wichtig. Das ist so ermutigend gerade, weil es für so viele Menschen eben auch das eigene Leben widerspiegelt. Und nur weil jemand eine vehemente Aussage trifft oder eine laute Aussage trifft oder sich über dich stellt auf eine gewisse Art und Weise, heißt das nicht, dass die Person recht hat. Und
absolut.
Genau die Momente, in denen Menschen, die mit sich arbeiten und merken, hey, ich will da irgendwas verändern in meinem Leben. Ich habe Prägungen aus meiner Kindheit, das ist eine Verunsicherung. Das ist natürlich genauso ein Trigger, der uns dann einen Rückzieher machen lässt, der uns einknicken lässt. Aber dann zu merken, nein. Und das finde ich, deswegen finde ich es auch so toll, dass du das öffentlich gemacht hast, weil es eben, weißt du, du bist so eine Inspiration für so viele Menschen. Du hast gerade das Beispiel von den Leserinnen gesagt, die sagen, ey, ich erkenne mich da wieder, das bin ich, danke. Und das dann, eine Stimme zu haben und eben nicht zu merken, meine Themen sind banal, ich bin banal, nein. Nein, und das dann eben nur, überhaupt, wenn sich ein Mensch erhöhen muss, sagt es ja eh schon alles aus.
Ja.
Das ist ja leider so, dass genau solche Menschen, die dann so Machtstrukturen, sich in Machtstrukturen befinden, ja, so eine Sendung haben. Und wenn wir das jetzt mal übertragen, du musst keine Bücher dafür schreiben. Ja, vielleicht hast du genauso eine Person, die bei dir auf dem Arbeitsplatz, in der Familie,
voll,
in deinem Umfeld. Und lass dich nicht einschüchtern. Ja, du bist relevant, deine Themen sind relevant, deine Grenzen, dein Leben ist relevant für dich. So. Und da kommen wir jetzt zum Buch, nämlich, du hast jetzt, haben wir schon gesagt, das ist jetzt der Folgeroman.
Ja.
Nimm uns mal ein bisschen mit.
Habe ich noch hier.
Wiedersehen.
Ein Exemplarchen. Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pasta und Limoncello. Und der Subtitel ist Ein Sommer, der nach Sehnsucht, Loslassen und Neuanfang schmeckt. Im Teil 1 ging es sehr stark um das Muster, das ganz, ganz viele kennen, wo man es allen recht macht, Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, immer wieder das Gefühl, nicht genug zu sein, Verlust, Angst, Angst vor dem abgelehnt werden. Ich sag's aber gleich, das ist kein Thema, was jetzt die ganze Zeit sich durchzieht. Eigentlich ist es ja eine Reise, die Eva macht. Eva ist gerade frisch verlassen worden im Buch 1 und steigt in den Pulli und fährt nach Italien und erlebt da ganz viele Dinge. Vielleicht auch ein bisschen was Romantisches. Und Buchteil 2 hat einen ähnlichen Charakter, nämlich da geht Evas Freundin Lena auf Reisen, für alle, die vielleicht Buchteil 1 gelesen haben, die erfahren auch, was aus Eva und Max aus Buchteil 1 wurde. Und Lena hat in der Tiefe ganz, ganz ähnliche Themen wie Eva, aber die zeigen sich ein bisschen anders. Also die Lena ist Mama, alleinerziehend, die Lena arbeitet in der Redaktion, hat dort eine mega gute Position, die Lena ist so eine Frau, die immer alles schafft, die ist immer engagiert und die ganz, ganz, ganz viel gibt und sie denkt so, geben, machen, tun, das ist meine Identität, ich kann gar nicht anders, ich muss immer geben, für andere tragen und so weiter. Dahinter steckt natürlich auch in der Tiefe dieser leise Zweifel, weil sonst bin ich ja nicht gut genug. Wenn ich nichts gebe, dann bin ich ja zu viel. Und das kennen vielleicht auch ganz viele, diesen Mental Load, dieses Gefühl, wenn ich nichts mache, dann macht's ja keiner. Ich muss ja. Oder halt auch immer das Gefühl, ich gebe viel mehr, als ich in einer Beziehung auch zurückbekomme. Und das sind so Lenas Themen und und Elena ist auch ein bisschen perfektionistisch, also die versucht auch diesen Zweifel nicht zu genügen, dann mit viel Planen und viel Kontrollieren irgendwie wegzumachen, aber das weiß sie natürlich alles nicht, als sie eines Tages in der Arbeit mit ihrer Freundin Eva beim Mittagessen einfach umklappt, weil alles zu viel wird. Also der Körper sagt einfach, jetzt reicht's dann mal. Und dann steckt Eva sie in den alten Bus, in den Bulli namens Bertha und dann fährt die Lena los nach Italien. Und Lena ist natürlich die Perfektionistin, die hat natürlich ganz anders als Eva im ersten Teil diese Reise durchgetaktet, minutiös. Und die möchte natürlich ihren Plan da unbedingt einhalten, weil wenn sie schon mal alleine wegkommt, und dann kann man sich vorstellen, das geht natürlich total schief. Also die Reise nimmt dann ungeahnte Wendungen. So ein kleiner Teil aus der Geschichte. Also es geht nicht nur um diese Hauptmuster, sondern auch um viele schöne, lustige Dinge, die sie erlebt. Und unter anderem lernt sie einen Mechaniker kennen, auf den sie angewiesen ist. Und dieser Mechaniker, der Stefano, der ist einfach so unglaublich langsam. Vielleicht kennt ihr das von euren Männern. Ich kenne das von meinem Mann. Der hat mich inspiriert, ja. Ich immer so schnell und Vollgas und hab das ganze Auto fertig eingeräumt und warte im Auto und er bindet noch in der Wohnung seine Schuhbänder. Das hat mich so inspiriert, dass ich ihn da auch eingebaut habe in dieser langsame Automechaniker. Und dann kommt diese Lena, die immer schnell und ja, so eine Macherin ist. Und dann ist dieser Mechaniker, auf den sie angewiesen ist, so langsam. Und da sind einige Szenen und sie lernt dann auch einiges von diesem langsamen Mechaniker. Ja, und dann gibt's auch ein bisschen Prickeln und dann geht die Reise weiter, noch dorthin, noch dahin. Sie lernt andere Menschen kennen und sie lernt ganz viel über sich selbst. Das sind große Themen, das sind aber auch kleine Themen, die viele kennen. Kleine Themen, so darf man es jetzt nicht nennen, aber Nebenschauräume, wie dass sich der Körper einfach verändert, wenn wir nicht mehr 20 sind oder auch schon Kinder bekommen haben und dass uns dann das ein oder andere nicht mehr so gefällt und wie wir damit lernen können, umzugehen. All das erfahrt die Lena auf ihrer Reise. Und beim letzten Buch haben sich so viele beschwert, dass man dann nicht weiß, was mit Eva und Max passiert. Also das erfahrt man dann in diesem Buch. Und zum Schluss kriegt man sogar noch eine Zwischenbuch-Story, also was zwischen 1 und 2 passiert ist, die kann man sich dann noch runterladen. Und auf jeden Fall in diesem Buch habe ich die Wünsche der Leser respektiert und es gibt ein ganz klares Ende und ein bisschen Romantik dazwischen. Und ich wollte auch zeigen mit dem Buch, weil das ja viele immer sagen, sorry, dass ich da nochmal, aber ganz viele sagen immer, so du musst dich zuerst selbst finden und dann erst kannst du quasi eine Beziehung wirklich aufblühen lassen. Und ich wollte auch zeigen, dass das Leben und die Praxis anders ist und dass man auch wen finden kann und dann gemeinsam Stück für Stück sich ein bisschen triggern kann und dann gemeinsam Stück für Stück auch heilen kann.
Davon bin ich sowieso ein Riesenfan und ich glaube auch, das ist die Realität.
Mhm.
Hey, das hört sich so spannend an. Ich freue mich richtig. Ich habe ja schon mal reingelesen, aber ich habe mir auch vorgenommen, hey, ich will jetzt kommt ja der März, wir haben eben drüber gesprochen, der Frühling kommt und ich hatte so richtig Lust, das dann auch mit diesem Frühlingsanfang mich da reinzustürzen. Bei einem guten Kaffee in der Sonne. Und ich fand schon beim ersten Buch auch extrem gut, wie du eben deinen eigenen Weg gefunden hast. Diese Themen, über die wir ja auch sprechen, die auch bei uns beiden teilen oder ja, die Arbeit sind letztendlich, in einen Roman zu verpacken. Weil du dadurch nochmal eine andere Ebene öffnest, nämlich das Erzählerische und auch diese Bildsprache, die du verwendest. Ich konnte beim ersten schon total gut folgen. Also ich habe dann die Schauplätze richtig gesehen, ja, vor meinem Auge. Und das ist schon nochmal auch eine richtig tolle Kunst, so dieses, ich erkläre es nicht nur und habe dann, aha, ja, ne, das hat man ja eher bei Ratgebern, aber eben diese Erzählebene ist mir nochmal so bewusst geworden, öffnet nochmal eine ganz andere Tür.
Nein, sie ist vor allem für die Überwindung leichter. Ne? Also ich habe es dann immer so verglichen, wie ich liebe all meine Sachbücher und ich lese auch noch immer gerne Sachbücher. Aber da muss man sich schon so ein bisschen überwinden. Ich setze mich da jetzt hin und ich nehme mich aus dem Thema an. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man in ein Seminar geht. Ne? Und die meisten Leute fahren halt einfach lieber in Urlaub, als ins Seminar zu gehen. Und das kann man halt mit einer Geschichte erreichen. Da geht es im ersten Schritt gar nicht um mich und ich lese mal diese Geschichte. Und deswegen kann man das, ich glaube, das ist das häufigste Feedback, man kann diese Geschichte mit viel mehr Leichtigkeit sich zuführen. Die Hemmschwelle, da mal drüber zu steigen, ist einfach viel, viel kleiner. Also es gibt Bücher, die ich ganz, ganz toll liebe, aber die ich nicht im Urlaub lese. Also keine Ahnung, dieser Schmerz ist nicht meiner. Wäre jetzt nicht das Buch, das ich im Urlaub am Strand lese, während man das aber sehr, sehr gut am Strand oder in der Hängematte oder wo auch immer lesen kann.
Und deswegen, Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pasta und Limoncello. Geht mit Lena auf Reisen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Und ja, es ist nicht nur eine äußere Reise, sondern natürlich auch eine innere Reise. Und ich freue mich sehr drauf. Das Buch kommt tatsächlich heute raus, also mit dem Tag der Veröffentlichung dieses Interviews. Und Was kann man dazu noch sagen? Go get the book. Ich freue mich sehr drauf und ich glaube, es wird einfach auch genauso ein wahnsinniger Erfolg werden wie das wie der Vorgänger. Da hast du was ganz, ganz Tolles mitgeschaffen, wirklich.
Dankeschön.
Ja, wirklich, wirklich, weil diese eben, also das ist immer auch meine persönliche Meinung, ne, Disclaimer, aber diese Tür aufzumachen, und das ist der Satz, den du auch vorhin gesagt hast, der schlauste Mensch, und das sage ich immer in meiner Ausbildung zum Beispiel auch, die besten Tools sind nicht die komplett abgehoben sind und kognitiv wahnsinnig schwer zu erfassen sind und wo die Leute vielleicht schon 10 Jahre in ihrer Achtsamkeitspraxis sein müssen. Die besten Tools sind immer die Leute da abholen, wo sie sind.
Ja.
Weil darum geht es in unserer Arbeit. Es geht darum, Menschen da abzuholen, wo sie sind. Alles andere ist so ein bisschen, das habe ich mich früher auch bei erwischt, tatsächlich auch in meiner Arbeit, ja, dann sich selbst so ein bisschen zu erhöhen. Ne? So, ja, das ist ja ganz besonders sein, das ist ja nicht für jeden, da kann nicht jeder was mit anfangen. Das ist letztendlich auch ein etwas Ungeheiltes dann in mir. Das muss ich noch erhöhen. Und ich finde das eben, ich habe es zum Glück seit Jahren hinter mir gelassen, aber und das ist es, du holst die Leute da ab, du holst uns ab, nicht die Leute, mich, die alle anderen, die es lesen, da, wo wir sind. Und es macht einfach auch Spaß, es zu lesen. Und ich bin Lena. Punkt. Ja. Meine Liebe, danke, dass du heute wieder hier warst. Und ja, es wird nicht das letzte Mal sein, dass du hier in diesem Podcast bist. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünschen Melanie und ich jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.